Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wiederhören, dem Podcast der Gewerkschaft Wieder. Mein Name ist Martin Mandl, ich bin Teil der Öffentlichkeitsabteilung der Gewerkschaft Wieder und es freut mich außerordentlich, dass ihr heute wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist Robert Wagner. Er war lange Exekutivbeamter und ist ausgewiesener Experte, wenn es darum geht, sich selbst zu verteidigen. Wir werden mit ihm besprechen, was es heißt, wenn der Arbeitsplatz zum Tatort wird. Vieles beginnt bereits bei blöden Kommentaren, teilweise kommt es aber sogar zu Handgreiflichkeiten. Hallo Robert, es freut mich sehr, dass du heute mein Gast bist. Ich möchte eigentlich mit einer prinzipiellen Frage beginnen. Wird der Arbeitsplatz manchmal oder öfter mal zum Tatort? Passiert das?
Kommt immer wieder vor. Ich glaube, das Wichtige ist zum Unterscheiden, ist das, wie man auf Wienerisch sagt, nur ein Heckel oder geht das schon bereits in das Mobbing über? Und wir wissen das überhaupt aus dem Bereich, wir sagen immer gern, sicherheitsorientiertes Verhaltenstraining dazu. Weil Selbstverteidigung, das inkludiert, so wie wir schon alle immer miteinander in einen körperlichen Konflikt kommen, die ersten Grenzüberschreitungen sind meistens verbale. Irgendwelche anzüglichen Bemerkungen, blöde Meldungen und. Und erst später kommt es vielleicht zu leichten Handgreiflichkeiten.
Gibt's da schon so Anzeichen dafür? Oder wenn das schon mit blöden Bemerkungen anfängt, sage ich mal, nicht, und das dann eben sich fortsetzt, ja, weil das vielleicht intensiver wird, aber gibt es Anzeichen dafür, wo man wirklich schon die Ohren offen halten sollte und sagen sollte, okay, boah, das war jetzt aber nicht mehr nur ein blöder Schmäh, sondern da steckt vielleicht mehr dahinter?
Also ich denke mir schon, speziell Frauen haben da einen sechsten Sinn. Und wenn das im Betrieb so üblich ist, also mein Sohn ist Koch und in der Küche wird auch nicht immer nach der Schreibe gesprochen. Und überhaupt, wenn sehr viel Stress ist, dann fliegt vielleicht einmal das eine oder andere böse Wort. Und wenn man das natürlich am Ende von einem schweren Arbeitstag vielleicht wieder alles auf ein normales Niveau ausgleichen kann, indem man sich noch zusammensetzt auf einen Kaffee, dann passt's. Ab dem Moment, wo es für jemanden nicht passt, ist es besser, dass er das sehr zeitig schon im Vorfeld anstellt.
Und wie stellt man das ab?
Ja, ganz einfach, dass man sagt, so brauchst du mit mir nicht reden. Okay. Und auf solche Meldungen kann ich verzichten. Und wenn das nicht wirkt, muss man schauen, dass man einen Funktionär der Gewerkschaft, eine Vertrauensperson, einen Chef oder vielleicht Arbeitskollegen, mit dem man sich besser versteht, mit dazu nimmt als Hilfestellung.
Mhm. Und ich meine, du hast selbst Erfahrung mit dem, also jetzt als Erfahrung mit dem Thema an sich. Wie oft reicht es dann und wie oft reicht es noch nicht? Ja, also wie oft kommt es dann so weit, dass das irgendwann einmal wirklich zu einer Handgreiflichkeit wird, sozusagen?
Also ich glaube, dass man verbal sehr viel erreichen kann. Mhm. Diese verbale Abgrenzung ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und es hilft dann auch nicht, wenn alle anderen sagen, den XY kennst du, der ist halt so. Ne? Also man sollte es dann schon dementsprechend verdeutlichen, dass das nicht passt. Und ich nehme an, in einer guten Betriebsführung wird auch von oben her geschaut, dass das Arbeitsklima, der Umgangston passt. Ja? Mhm. Und zum zweiten Schritt, dass schon irgendwo ein bisschen handgreiflich wird, versteckte Falls, wie auch immer, sollte man es nach Möglichkeit nicht kommen lassen.
Mhm. Das heißt mit einfachen Worten, aber auch, man ist in so einer Situation nicht allein. Also man sollte nicht den Fehler machen, dass man das abfrisst oder akzeptiert, ja, sondern es ist schon wichtig, es entweder direkt anzusprechen oder eben über eine Vertrauensperson drüber zu reden. Ist das aus deiner Sicht?
Von dem bin ich überzeugt. Man sollte das nicht in sich hinein fressen, denn irgendwann kommt der eine Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Ja. Und oft muss man auch sagen, man soll authentisch bleiben und sagen, was man mag und nicht mag. Oft ist eine Deeskalation bis zur Selbstverleugnung, mündet dann aus einem Affekt heraus in einer unangemessenen Gewaltanwendung und der andere merkt gar nicht, was war da jetzt los. Ne? Weil es oft wirklich der eine Tropfen ist vielleicht in gegenüber dem, was schon passiert ist, lächerlich. Mhm. Und dann ist der andere überrascht. Mhm. Ne?
Okay. Du bist der Polizist sozusagen.
Also jetzt schon im Ruhestand.
Ja, genau. Vielleicht kannst du aus deinen Erfahrungen in dieser Sache ein bisschen erzählen. Musstest du da eingreifen oder wie kann man sich das vorstellen?
Ich glaube, es gibt Naturtalente, ja, mhm. die sehr eloquent sind, einen Mutterwitz haben oder wie man auf Wienerisch sagt, einen Schmäh und sich empathisch in eine Situation hineinfühlen können. Mhm. Und nicht jeder, der statt 50, 70 vor, ist ein Schwerverbrecher. Ja, der hat es vielleicht wirklich ehrlich oder war mir gedankenlos. Und ich denke mir immer, so wie man in den Wald hineinruft, kommt es raus. Und der Einstieg ist oft das Wichtigste, die ersten paar Sekunden, ja, wo man mit einem anderen in Kontakt tritt. Ja, und andere haben halt eher nicht so eine, sag ich mal, Voraussetzung von Haus aus mitgebracht.
Die also müssen das ein bisschen lernen. Hat das ein bisschen mit Empathie zu tun?
Genau, ja, ja. Die müssen das halt ein bisschen lernen, wobei ich glaube, dass der Lernprozess auch begrenzt ist. Ja. Also man sagt, manche lernen halt ein bisschen was dazu, aber die dann ihr Grundmuster nicht umkrempeln total. Mhm.
Jetzt reden wir auf der anderen Seite eben von eben, was kann man tun, bevor es sozusagen schier wird, die ganze Sache. Eben, wir reden von einmal zuerst Bemerkungen, die dann vielleicht immer garstiger werden, immer belastender werden für die andere Person. Dann hat man was getan, ja, man hat das angesprochen, es hat nichts geholfen, man hat dann den Betriebsrat vielleicht den Betrieb eingeschaltet, ja, das hat auch nichts geholfen. Es ist der Fall passiert, dass es vielleicht sogar wirklich zu einer Handgreiflichkeit kommt.
Zu einer Bedrohung.
Oder zu einer Bedrohung, beziehungsweise dass das Ganze wirklich eskaliert.
Ja, also ich denke mir, eine gute Idee wäre noch einmal einen Step zurückzumachen, ja. Okay. Aber dann doch, ja, sehr deutlich laut zu werden. Das Lautwerden hat einmal einen Vorteil, ich schalte mich selber auf. Das Lautwerden hat den Vorteil, dass natürlich andere aufmerksam werden auf diese Situation. Und wenn ich dann, wichtig sind offene Hände, ja, also nicht, dass ich schon mit den Fäusten dort stehe, versuche den anderen noch so weit zu beruhigen, ja, aber sehr laut. Man weiß, dass in solchen Situationen 70% der Informationen über die Körpersprache gingen, 20 gingen über die Tonlage. Also ein Vorteil wäre, wenn ich meine Stimme relativ tief halten kann, schafft man in der Aufregung nicht immer. Mhm. Ja, und die 10% sind dann der Inhalt. Ja, und dass ich dann halt nicht irgendwas formuliere mit sie wie unhöflicher Mensch und ich bin so enttäuscht von Ihnen, dass das so lang schon so rennt. Wahrscheinlich ist er echt das jetzt schlecht endlich einmal. Von der Sender- und
Empfänger-Sache
besser.
Und wie schaut es dann, wenn es mir doch passiert, ja, weil das sind nicht jeder Mensch ist gleich, wie schaut das rechtlich aus? Wo muss man aufpassen?
In unserem Notwehrrecht ist schon verankert, dass wenn ein rechtswidriger Angriff momentan vorliegt oder unmittelbar drohend ist schon schwierig, aber wenn er schon einmal vorliegt, dass ich mich auch dementsprechend verteidigen kann, das heißt immer angemessen in einer Situation, die sehr emotional ist, ist relativ schwer zu steuern, also ich darf dem anderen nicht mehr Schaden zufügen, als von dem vermeintlichen Angriff ausgeht, schwierig. Und die notwendigen Rechtsgüter sind auch klar. Das ist einmal meine körperliche Unversehrtheit, Gesundheit, Leib, Leben, wie man sagt. Mhm. Ich kann natürlich auch meine Freiheit verteidigen, wenn man der wo einsperren will oder irgendwo eindrängen will.
Okay.
Ja, ich kann mein Vermögen auch verteidigen. Ja.
Auf 50 ist aber zu wenig wahrscheinlich.
Ja, aber das ist eine taktische Überlegung. Zahlt er sich aus, wegen einem geringen Geldbetrag eine schwere Verletzung nachzuziehen, wenn man alles wieder gut verheilt und ich bin so fit wie vorher, sage ich noch recht, habe ich gehabt. Wenn da irgendwo ein gesundheitlicher Schaden zurückbleibt, sage ich, wegen die 50 Euro kann ich auf einmal mein Handgelenk nicht mehr bewegen. Das ist halt immer die Problematik. Also man muss sich das wirklich gut überlegen, ob es sich dafür steht. Ehrlicherweise bei Männern mehr als Frauen meistens, was einem im Weg steht, ist das eigene Ego. Muss ich mir das jetzt bitten lassen?
Das heißt, man kann, also wie du vorher gesagt hast, das ist eine taktische Entscheidung.
Genau.
Was ist es? weg vom Persönlichen wieder zurück zum Kollektiven kann, welche Leute sind da betroffen? Also welche, ist es so wie in der Schule, dass es halt den armen Maximilian gibt, der als Nächter ist und sozusagen einfach halt aus seiner körperlichen Situation heraus einfach halt eher die zurückgezogene Rolle einnimmt und dann auch nicht drüber kriegt, oder betrifft es auch vermeintlich den, wo man es eigentlich gar nicht erwartet?
Ja, ich glaube, dass natürlich in Berufen, wo es sehr viel Körperlichkeit gibt oder wo es auf ein gewisses Kraftniveau kommt, ist das sicherlich einmal so ein Ranking, wer schafft noch das Zementsackel im zweiten Stock und wer schafft es nicht, oder wem muss man eher die leichteren Arbeiten zuteilen, oder dann schickt man halt um die Wurst zusammen. Ne? Okay. Also das hat sicherlich was zu tun. In anderen Berufen kommt es wahrscheinlich eher darauf an, wer beherrscht sein Arbeitsfeld besser, wer kennt seinen Computer gut aus, man macht weniger Fehler. Ja? Also aus der Sicht kann es eigentlich dann an jeden irgendwo treffen.
Okay, das heißt, es kann jeden treffen. Ganz ja. Es ist also auch das heißt aber im Umgeschluss dann auch wieder, dann sind wir wieder beim Persönlichen, die falsche Scham ist wahrscheinlich, schämen zu müssen, dafür ist auch der falsche Ansatz.
Ja. Könnte umgekehrt sein, dass einer seine Arbeiten so genau und so schnell erledigt, dass er das Arbeitstempo der restlichen Kollegen überflügelt und die sind dann auch gefressen werden. Ne? Solche Situationen gibt es auch. Und du hast uns eigentlich das Geschäft zusammen. Ne?
Das heißt, am Ende des Tages gibt es in dem Bereich trotzdem aus deiner Sicht noch Bereiche, wo man vielleicht noch mehr aufklären muss, sollte, wo gelingt es gut, wo gelingt es weniger gut, weil du vorher erwähnt hast, dass Männer, also das eine ist bei Männern, also sich sozusagen zurückzunehmen, da tun sich Männer schwerer als Frauen, wo gibt es aus deiner Sicht noch Aufhol, beziehungsweise einfach Bedarf zu arbeiten, aufzuklären, vielleicht kannst du da ein bisschen was erzählen dazu.
Ja, also ich glaube, diese Kurse Tatort Arbeitsplatz, die wir in erster Linie für die Funktionäre haben, vom ÖGB, die tragen schon gut dazu bei, dass man mal das Spektrum ein bisschen erweitert, welche Möglichkeiten hat man. In das Seminar ist immer eingebunden der weiße Ring, ist immer dabei eine Psychologin, die das alles genau im Detail erklärt, mit Mobbing, Bossing und so weiter. Und ich glaube, da kann man immer noch arbeiten. Und meistens gibt's ja irgend so eine gute Seele in so einem Betrieb, die vielleicht die Möglichkeit hat, dass sagt, jetzt schauen wir, dass wir das wieder so weit zusammenführen, dass wir alle vernünftig miteinander arbeiten können.
Vielleicht kannst auch du selbst zu dir persönlich etwas erzählen, zu deiner Laufbahn als Polizist.
An der Physik ist es so, ich war 1975 im zweiten Jahrgang dieser Kadettenausbildung bei der Wiener Polizei, und damals war halt üblich Judo. Also Judo war halt das Um und Auf und ein paar Festlegetechniken. Das hat sich natürlich dann auch in den privaten Bereich übertragen, weil ganz einfach für einen Exekutivbeamten ist die Eigensicherung immer ein Thema. Und hat sich dann ein bisschen in den sportlichen Bereich verlagert. Das Angebot vom Dienstgeber war überschaubar, sagen wir es so. Und es hat sich eigentlich erst jetzt in den letzten 10 Jahren ein bisschen verbessert, dass das Einsatztraining quasi auch in Wien umgesetzt wird. Bundesweit ist es in den anderen Bundesländern schon vorpassiert. Ja, und da hat man natürlich die Dinge, die man aus dem Privaten mitbringt, auch immer zumindest in die Trainingsmethodik einfließen lassen können. Und daher war Kampfkunst, Kampfsport, was auch immer ein begleitendes Thema zum Beruf für mich. Ja, und muss sagen, man hat auch die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die sich mit dem Thema mehr auseinandersetzen, eher ein bisschen in sich ruhen und nicht gleich die Nerven schmeißen und überall gleich aggressiv werden.
Diese Regeln oder diese Taktik, die man jetzt beim Tatort-Arbeitsplatz sozusagen anwenden kann oder sollte, gelten wahrscheinlich auch für den Privatbereich, oder?
Ja, also man unterscheidet ja grundsätzlich in der Selbstverteidigung zwischen einer militärischen Selbstverteidigung, das nennt man dann meistens Close Combat oder Nahkampf, die sind halt irgendwo im Einsatz, ja, und dann wird dort alles vernichtet oder wie auch immer, machen vielleicht nicht einmal Gefangene. Dann gibt es eine Selbstverteidigung für Sicherheitskräfte, entweder so wie Polizei halt staatliche oder private Sicherheitsanbieter. Man sagt, die intervenieren, die werden gerufen. Also in den seltensten Fällen sind die dabei, wenn sich ein Konflikt entwickelt. Ja, die treten dann dazwischen, müssen die Entscheidung treffen, wie schreit man ein, ja, wie intensiv oder wie schafft man das und wer ist der Gute, wer ist der Böse, vermeintlich, das kann man schwer sagen, wird er dann erst später dann vielleicht von Gericht entschieden, wer da schuldig oder unschuldig ist. Na, und dann haben wir die dritte Gruppe, das sind die Zivilisten. Und für Zivilisten gibt es eigentlich nur eines, so schnell als möglich aus einer unangenehmen, bedrohlichen Lage wegzukommen. Mit möglichst wenig Schaden an Seele, Geist und Körper. Schauen, dass man wegkommt. Und wenn ich keine Verantwortung habe, weil ich gerade meine Mutter mit habe oder das Enkel oder die Frau, na, dann kann ich vielleicht schauen, dass ich wegkomme. Ja? Aber wenn ich auf wem aufpassen muss, kann ich nicht sagen, warte auf mich, ich hole ja mal Verstärkung. Ja? Also und dann muss man halt schauen, dass man, wie wir zuerst schon gesprochen haben, was sehr schwierig ist, entsprechend der Rechtslage halt agiert.
Gibt's, also was waren so oder was sind so deine eigenen Erfahrungen? Also wo musstest du selbst eben eingreifen?
Also ich muss sagen, privat habe ich das Glück gehabt, dass ich kaum in solche Situationen gekommen bin. Einmal schon vor 30 Jahren, ganz als Junger, auf einen der ersten Silvesterpfade, wo halt eine Streiterei entstanden ist, um einen besseren Standort, ja. Und das ist alles noch halbwegs ausgegangen. Dienstlich muss ich sagen, ist das auch relativ überschaubar. Und natürlich, früher war eine Uniform eine Sache, die den Respekt noch verstärkt hat. Das hat sich über die Jahre, sag ich mal, schon relativiert. Wir wissen das von den Zugsbegleitern, von den Postlern. Mein Bruder ist bei der Feuerwehr oder von den Rettungskräften. Irgendwo, wo eine Uniform ist, ist vielleicht schon erst einmal eine erhöhte Aufregung bei den anderen da. Das hat nicht mehr den Effekt. Und grundsätzlich schaut man ja, dass man im Team arbeitet. Ne? Das wird sich zwar jetzt vielleicht ein bisschen unfair auch alle erfahren, aber im Team ist man natürlich ein bisschen besser aufgestellt. Einer von den zwei wird hoffentlich die Eloquenz aufbringen, dass er den Ball flach hält, ja, und nicht nur zusätzlich Öl ins Feuer gießt. Und wenn es wirklich eskaliert, können die gut zusammenarbeiten.
Das bringt mich noch auf eine weitere Geschichte, weil du gerade die Zugbegleiter angesprochen hast. Wir haben ja zuvor eher von Situationen geredet, wo innerhalb deines, also am Arbeitsplatz ein Kollege oder eine Kollegin deppert ist, würdest du so sagen. Du hast aber jetzt gerade angesprochen, und das gefällt mir ganz gut, gelten auch für, oder inwieweit muss sich beispielsweise ein Zugbegleiter sich gefallen lassen. Ich erinnere nur an diese Geschichten, wo Zugbegleiter am Vorgast darauf hingewiesen hat, die Masken waren zum Tragen und der ist dann gehandgreiflich worden. Inwieweit muss sich der Zugbegleiter inwieweit muss er sich dem Risiko aussetzen? Also, oder diesem Idioten, der mir auffällt, ne, in Wirklichkeit, inwieweit muss ich mit dem aussetzen? Inwieweit kann er aber auch schon sagen, Moment, stopp, bis hierhin und nicht weiter?
Also grundsätzlich gibt es Notwehrrecht für jeden. Ne? Da gibt es keine Ausnahme, welche Funktion der hat. Aber ich denke mir gerade auf so ein Beispiel, weiß man ja, dass er ein psychischer Druck auf so einen Zugbegleiter lastet. Jetzt haben 15 die Masken auf und einer nicht. Ne? Und natürlich glaubt er zumindest, dass sie alle anderen erwarten, dass er zumindest einmal was sagt. Ne? Und wenn er den darauf aufmerksam macht, in einer geeigneten Form, dann ist das in Ordnung. Wenn das dann anfängt, handgreiflich zu werden, dann braucht er sich das nicht gefallen lassen. Ja? Wenn dann natürlich jetzt eine Gruppe ist und haben 5 keine Masken auf, wie das ist, gut überlegen, ja? Ob er in der Situation noch bestehen kann. Soweit ich informiert bin, sind Zugbegleiter oft alleine und ganz alleine hat man es wirklich schwer. Ist auch zum Beispiel eine taktische Überlegung, dass ich sage, okay, in einer Viertelstunde haben wir den nächsten Stopp in der Station. Ich mache einmal dort schon über einen Lokführer die aufmerksam. Wir haben da Personen, die sich nicht an die Regeln halten. Und dass man halt dann dort, wenn der Zug in der Station ist, vielleicht kommt schon eine Polizei oder eine Gendarmerie oder ein privater Sicherheitsdienst, der den zumindest ein bisschen unterstützt.
Am Ende bleibt, auch hier geht es um die Taktik. Man muss einfach wissen, wie weit man, ja, wie weit man sich auslernen kann, wie weit man, inwieweit zahlt es noch aus und inwieweit muss man sich einfach prüfen. Vielen Dank für die Zeit. Und das war's auch schon wieder. Bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, Wiederhören bei Wiederhören.